Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von Upchoice. Mit Tim Schäfler.
Und damit herzlich willkommen beim ersten Pauseninterview. Ja, mein Name ist Tim Schäflein und ihr hört den neuen Hockey-Podcast Viertelpause. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum diese neue Stimme, wo sind unsere Moderatoren vom Donnerstag, Chris Faust und Sören Wolke, ja, die hört ihr natürlich dann auch wieder nächste Woche. Aber jeden Freitag gibt es ab jetzt ein Interview. Und für die erste Folge heute haben wir uns einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Nicht nur mehrfacher deutscher Meister, sondern auch Weltmeister, zugeschaltet aus Köln, Christopher Rühr. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Ja, Christopher, du bist, hast du mir gerade erzählt, heute Mittag erst zurückgekommen aus Südafrika. Wie schmeckt der kalte deutsche Winter?
Ja, ich muss sagen, es war natürlich ein absoluter Temperaturschock. Gestern war auch ein besonders heißer Tag in Stellenbosch, um die 30 Grad, knapp über 30 Grad. Dementsprechend war das recht frisch, heute aus dem Flieger in Düsseldorf zu steigen. Aber die schöne deutsche frische Luft, die hat auf jeden Fall ganz gut getan. Und jetzt können wir zwei Wochen, sagen wir mal, Vorweihnachtszeit genießen, bis wir dann zum Fünf-Nationen-Turnier nach Spanien fliegen.
Ja, vielleicht erklärst du unseren Zuhörern einmal ganz kurz, warum du, beziehungsweise ja die ganze Hockey-Nationalmannschaft der Herren und auch der Damen, warum ihr überhaupt in Südafrika wart.
Ja, jetzt ist ja die heiße Phase in der Olympia-Vorbereitung, ist jetzt eingeläutet worden. Wir sind jetzt knapp 8 Monate vor den Spielen und müssen uns ja im Januar erst noch qualifizieren im Qualifying-Turnier, das für uns im Oman stattfindet, für die Mädels in Ranchi in Indien. Und ja, dafür müssen wir uns natürlich vorbereiten. Zum letzten Mal hat sich die Mannschaft bei der Europameisterschaft gesehen. Das ist natürlich in dem System, in dem wir arbeiten, in einem dezentralen System, ist das nun mal so, dass man sich länger nicht sieht und in der Bundesliga mal gegeneinander spielt. Aber genau, da hat jetzt ein relativ knackiges 9 Tage Trainingslager stattgefunden, wo wir uns ja angefangen haben, auf den Weg Richtung Paris zu machen. Und das geht jetzt weiter in Valencia vom 13. bis zum 21. Dezember beim Five Nations. Genau, dann ist der nächste Punkt schon der Qualifier im Oman.
Bevor wir über den sprechen und dann so die ganze Reise Richtung Olympia, wollen wir aber nochmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Jetzt in die letzte Woche, beziehungsweise ich glaube 10 Tage wart ihr ungefähr dort. Nimm uns doch mal gerne mit zu euch ins Camp. Also für alle die, die jetzt hier im verschneiten Deutschland sitzen, durch die Hockeyhallen tingeln am Wochenende und vor allem die ja noch nie eine Reise mit einer Nationalmannschaft gemacht haben. Also wie sieht ein Tag der Honamas aus? Wann klingelt der Wecker oder was macht ihr alles außer Hockeyspielen?
Also die Tage sehen tatsächlich recht verschieden aus, würde ich sagen. Es gibt jetzt nicht so den klassischen Ablauf, was relativ häufig der Fall ist, dass wir 2 Trainingseinheiten haben. Das ist mal Hockey und Hockey. Das ist aber auch mal eine Gym-Einheit vormittags und dann nachmittags eine Hockey-Einheit. Der Wecker, der klingelt zu recht humanen Zeiten, würde ich sagen. Athletengerecht. Dann gibt es erstmal ein Frühstück und kurz wach werden, bis es dann zum ersten Training geht. In der Mittagspause sind dann natürlich so Sachen wie Physiotherapie, stehen auf dem Programm Regi-Maßnahmen. Wir haben natürlich auch einen Teamarzt dabei, der sich dann spezielle Fälle anschaut. Kann auch mal einen Kaffee trinken gehen. Jetzt in Stellenbosch war das echt ganz schön. Ist eine Studentenstadt, viele junge Leute in einem ganz süßen City Center, wo sehr, sehr viele schöne Cafés und Restaurants sind. Dementsprechend konnte man dann auch mal mit einem der Minibusse, mit denen wir dort unterwegs sind, in die Stadt fahren, Kaffee trinken, Mittagessen gehen. Ja, und dann steht irgendwann die 2. Einheit auf dem Programm und dann fällt man relativ erschöpft abends ins Bett. Es gibt natürlich auch ganz freie Tage und an den ganz freien Tagen ist es dann jedem halbwegs selbst überlassen, was er macht. Da sind dann Jungs nach Kapstadt gefahren, das sind so 45 Minuten, sind auf den Table Mountain gefahren, ein paar Jungs sind golfen gegangen, andere brauchen den Tag wirklich auch voll für Regeneration und machen einfach gar nichts. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Wie sieht die Zimmeraufteilung aus? Also ich kenne das aus meiner Hockeyzeit. Teilweise wurde gelost, mal hat der Trainer entschieden, mal durfte man sich's aussuchen. Wie macht das die Honamas?
Bei den Honamas ist es so, dass zu den großen Turnieren sich die Zimmerpartner ausgesucht werden. Da soll man sich ja möglichst sehr, sehr wohl fühlen und da ist man dann mit seinem besten Homie sozusagen auf dem Zimmer. Davor werden die Zimmer eingeteilt. Das macht mal der Teammanager in Verbindung mit dem Trainer. Manchmal werden auch Spieler mit einbezogen. Aber für die Lehrgänge werden die Zimmer ganz klassisch eingeteilt.
Wer euch jetzt aufmerksam verfolgt hat auf Instagram, der hat natürlich auch mitbekommen, dass ihr mit ganz jungen südafrikanischen Spielern und Spielerinnen auf dem Platz standet. Das Ganze war in Kooperation mit dem Ulster Cape Town Hockey Project, also ein Projekt, bei dem einheimischen Kids durch Hockey, ja, eine bessere Chance auf Bildung und auf bessere Verhältnisse gebracht wird, beziehungsweise diese Kinder zusammengebracht werden. Wie ist das Zusammentreffen mit den Sportlern dort? Also ich stelle mir das sicher sehr spannend vor, wenn da ja ganz verschiedene Kulturen, aber auch ganz verschiedene Hockey-Skills aufeinandertreffen.
Ja, das sind ganz spannende Stunden auf jeden Fall. Die Kids freuen sich unfassbar, uns zu sehen, mit uns zu spielen. Denen ist gar nicht so bewusst gewesen, dass wir jetzt die Hockey-Nationalmannschaft sind. Die waren einfach super happy, mit professionellen Hockeyspielern auf dem Platz zu stehen, ein bisschen zu dribbeln, ein bisschen zu spielen, einfach auch schöne Zeit zu verbringen, ein bisschen zu quatschen. Da hatten wir einfach sehr, sehr schöne Stunden. Und ja, das gehört für uns dann auch zu so einem Lehrgang dazu, solche Dinge dann auch zu tun.
Ja, jetzt hast du am Anfang des Podcasts ja schon mal angedeutet, ihr wart ja nicht ganz ohne Grund in Südafrika, sondern ihr habt euch vorbereitet auf das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris, dann im nächsten Sommer. Vom 15. bis 21. Januar geht es dann für dieses Turnier in den Oman. Gruppengegner dort sind Neuseeland, Kanada und Chile. Die andere Gruppe besetzen dann ja Großbritannien, Malaysia, Pakistan und China. Wie findest du den Modus, dass ihr als amtierende Weltmeister, also praktisch die beste Mannschaft der Welt im letzten Jahr, euch noch ein direktes Ticket für Olympia erkämpfen müsst?
Vom Prinzip her kann ich das jetzt als ersten Punkt erstmal nicht so ganz nachvollziehen. Für meine Begriffe sollte der Weltmeister direkt qualifiziert sein. Dass dann Kontinentalmeister qualifiziert sind, wie zum Beispiel, das ist immer das plakativste Beispiel, ist Australien, bei den Ozeanienmeisterschaften, die dann eine Best-of-Three-Serie gegen Neuseeland spielen und dann sind die für Olympia qualifiziert. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Andererseits ist es auch so, dass bei den Turnieren, wenn du das Kaliber hast, welches wir haben, welches Großbritannien hat, welches Belgien hat, sollte es auch kein Problem sein, sich über solche Turniere für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und ja, das ist auch unser Ziel, keine Frage.
Also besteht bei dir keine Sorge, dass man sagt, man könnte Olympia irgendwie verpassen? Ich meine, das wäre ja wahrscheinlich historisch für eine deutsche Hockey-Nationalmannschaft. Oder siehst du euch da schon so sehr in der Favoritenrolle, dass man sagt, also alles andere wäre ja ein wirklich viel zu großer Ausrutscher?
Ja, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man sich selbst nicht zu viel Druck herbeiredet. Aber wenn wir uns da nicht für Olympia qualifizieren, dann sollte man die Nationalmannschaft wahrscheinlich mal anfangen auszutauschen.
Eine andere Frage, die ich mir da jetzt persönlich noch gestellt habe, gerade so in der heutigen Zeit, Klimaschutz und die ganzen Themen, die wir so im täglichen Diskurs auf der Uhr haben, gerade in dieser Zeit fragt man sich doch, warum muss man in den Oman fliegen für so ein Turnier? Gerade weil der Oman ja auch nicht mal Teilnehmer dieses Qualifying-Turniers ist. Macht ihr euch über solche Dinge intern auch Gedanken in der Mannschaft?
Es wird auf jeden Fall darüber gesprochen. Was da wirklich die Hintergründe sind, das weiß man als Spieler ja selbst auch nicht so richtig. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es im Oman mal eine Hockey 5 WM gab. Da versucht wird, Hockey einfach größer zu machen. Warum das dann da stattfindet, ja, das müsste man dann die FIH fragen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. So viel durch die Gegend zu reisen, ist sowieso ein sehr akutes Thema, mit dem ja vor allem die Danas sich auch ganz besonders beschäftigen, mit dem wir uns auch mehr beschäftigen wollen. Im Prinzip müssen wir es so sehen, wir fliegen lieber in den Oman als nach Neuseeland.
Kann ich mir vorstellen. Die Reisezeit nach Neuseeland ist natürlich dann nochmal ein anderes Level. Du hast gerade schon angesprochen, die Danas, die werden ja auch ausgezeichnet dann mit dem goldenen Band für ihre Aktion mit dem Hockeywald. Und du hast gerade auch schon gesagt, ihr beschäftigt euch auch damit. Gibt es irgendwie ähnliche Gedanken für ähnliche Projekte?
So konkret haben wir jetzt keine Projekte im Kopf. Wir wollen uns auf jeden Fall mehr damit beschäftigen. Wir haben verschiedene Taskforces in den Honamas, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ja, eine Gruppe nennt sich die Social Group und die beschäftigt sich unter anderem mit solchen Themen. Da müssen wir jetzt mal schauen, was da so auf den Tisch kommt, was man da machen kann. Ja, hoffentlich werden da noch ein paar schöne Sachen entstehen, bei denen wir durch unsere Reichweite einfach auch Gutes tun können. Was genau? Schauen wir mal.
Ja, also ein Gutes hat Olympia in Paris dann wenigstens. Man kann mit dem Zug anreisen.
Das ist richtig, ja. Das hat unser Teammanager auch beim Lehrgang schon angedeutet, dass es wahrscheinlich den Zug nach Paris gehen wird, was ich sehr befürworte.
Ja, während ihr dann im Oman um das Ticket für Olympia kämpft, dann werden ja gerade auch die Viertelfinalspiele in der Hockey-Bundesliga stattfinden. Jetzt ist nur mit der Honamas, die fehlt, und der Danas, sowie aktuell auch der U21, die ja beide auch auf Turnieren sind, die halbe Bundesliga leer. Wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Hallensaison durchgespielt?
Meine letzte Hallensaison war, glaube ich, vor 2 Jahren. Da sind wir im Halbfinale gescheitert, leider, in Düsseldorf. Das war meine letzte Hallensaison. Ich bin jetzt allerdings auch nicht so sehr erpicht darauf, noch viele weitere zu spielen. Aber schau es mir dann gerne an, was unsere Jungs hier in Köln so fabrizieren.
Die Jungs in Köln haben in der Hinrunde auf dem Feld ja auf jeden Fall schon mal was Ordentliches fabriziert. Ihr habt ja sowieso in den letzten 3 Jahren schon die Meisterschaft gewonnen. Jetzt steht ihr nach der Hinrunde ja wieder nur mit einer einzigen Niederlage da. Das war ein 1-2 gegen Mülheim. Und für dich persönlich läuft es auch ganz gut. Hast du deine Statistik, wie viele Saisontore du schon gemacht hast, gerade im Kopf?
Genau habe ich sie nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass ich relativ weit oben stehe, ausnahmsweise mal.
Ob es das so ausnahmsweise ist, das würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Gut, klar, mit den Eckenschützen kommt man nicht immer ganz mit, wobei du ja da diese Saison auch dabei bist. Die Schlagecke, die haben wir, glaube ich, alle noch im Kopf. 11 Saisontore sind es, 4 Ecken und 1 Siebenmeter. Jetzt frage ich dich, wer kann euch dieses Jahr denn aufhalten, mal den 4. Titel jetzt in Folge einzusacken?
Ich hoffe natürlich niemand, aber man muss dazu natürlich sagen, dieses Final Four ist ein tückisches Turnier. Da kann tatsächlich alles passieren. Ja, wir haben den besten Kader. Ja, wir hatten eigentlich in den letzten Jahren immer den besten Kader. Aber der beste Kader bedeutet halt nicht zwangsläufig, dass man auch immer den Titel holt. Da spielt viel die Tagesform rein und das Quäntchen Glück. Und das haben wir in den letzten Jahren einfach super gemacht. Und wir hoffen natürlich auch, ja, jetzt wieder ganz oben zu stehen. Ich glaube, die ganze Liga weiß, dass wir sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Das hat man jetzt auch in der Hinrunde wieder gesehen, in der wir trotz großer Verletzungssorgen ja sehr souverän den Herbstmeistertitel geholt haben. Und ja, das bleibt unser Ziel. Da kann man auch mit unserer Kaderqualität einfach nicht drum herum reden, muss man sagen.
Jetzt hat sich der Kader natürlich trotzdem schon sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ihr habt super viele junge, talentierte Spieler geholt. Und du bist natürlich mittlerweile ein Führungsspieler geworden, einer der erfahrenen Jungs mit zum Beispiel den Grambusch-Brüdern. Und ihr habt sicher nochmal, oder du hast sicher nochmal eine ganz andere Rolle in der Mannschaft als früher, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, ich glaube, eine Führungsrolle hatte ich relativ schnell. In Köln ist es jetzt, glaube ich, meine 9. Saison im Rot-Weiß. Und jetzt hast du es schon richtig gesagt. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler neu dazubekommen, auch viele aus der eigenen Jugend. Es haben sehr erfahrene Spieler, sehr wichtige Spieler aufgehört. Und dass wir das so gut wegstecken, hätte ich jetzt persönlich auch nicht gedacht. Aber die Jungs, die neu gekommen sind, haben sich wirklich sehr, sehr gut eingefügt. Und es macht auch einfach Bock, das im Training zu sehen. Unsere Trainingsqualität ist sehr, sehr hoch. Das macht uns wahrscheinlich auch zu einer so guten Mannschaft, dass die Trainingsqualität einfach immer hochgehalten wird und jeder sich auch empfehlen möchte. Ja, und den Jüngeren dann auch irgendwie ein paar Erfahrungswerte mitzugeben und für die da zu sein, das ist natürlich jetzt mit fast 30 auch irgendwie zwangsläufig meine Aufgabe und die Aufgabe der älteren Spieler bei uns. Und ja, die nehme ich sehr, sehr gerne an und das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
Jetzt kam unter der Woche ja eine Neuigkeit raus, und zwar ein neuer Trainer für die nächste Saison bei euch. Pascha Gardemann hört auf nach der Feldrückrunde und es kommt Darren Cheeseman vom Berliner Hockey Club. Auch noch ein sehr junger englischer Trainer. Habt ihr schon Kontakt zu ihm aufnehmen können oder macht man sowas jetzt nicht, weil der ja eigentlich noch beim Konkurrenten unter Vertrag steht?
Ach, man kennt sich ja in der Hockeyszene dann doch über Ecken und klar, wir hatten schon mal kurz Kontakt. Er hatte schon mal kurz gesagt, dass es ja passieren könnte, dass er bei uns neuer Trainer wird. Und ich kann dazu fairerweise nicht viel sagen, weil ich ihn nur als Gegenspieler kenne. Tatsächlich bei meinen ersten AKD-Länderspielen 2012 bei der Champions Trophy in Melbourne hat Cheesy noch für England gespielt. Und das ist dann natürlich immer ganz schön, wenn sich so ein Kreis schließt. Aber persönlich kann ich da relativ wenig weiter zu sagen. Es ist auf jeden Fall unglaublich schade, dass Pascha uns verlässt. Ja, weil Pascha einfach, abgesehen davon, dass er einer der besten Trainer ist, die ich je hatte, einfach ein unfassbar geiler Typ ist. Und bin ich mal gespannt, wie wir das dann als Truppe auch auffangen. Ich wünsche mir, dass wir Darren da auch einen vernünftigen Empfang geben und ihm da unter die Arme greifen und es ihm so leicht wie möglich machen, dann mit uns auch erfolgreich zu sein.
Jetzt haben wir, glaube ich, genug über deine Mannschaften gesprochen, aber unsere Zuhörer wollen ja natürlich auch was von dir privat erfahren. Es gibt einen Post bei dir auf Instagram, beziehungsweise eigentlich auf dem Kanal von PwC Deutschland, da nennst du deine Top 3. Familie gründen, Medizinstudium abschließen und als Arzt arbeiten. Trotzdem standest du erst kürzlich noch zur Wahl als Sportstipendiat des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Jetzt frage ich mich, wie bekommt man das unter einen Hut, die Doppelbelastung von Sport und von Karriere? Und woher nimmt ein Weltmeister, einen EHL-Sieger und mehrfacher deutscher Meister dann ja die Motivation, sich noch jeden Tag in den Kraftraum zu stellen oder auf den Platz zu begeben?
Ja, das bekommen manche besser und manche schlechter hin. Ich würde mich jetzt nicht als Paradebeispiel für die duale Karriere sehen, weil das Medizinstudium zeitlich und natürlich auch inhaltlich einfach sehr, sehr umfangreich und intensiv ist. Und ich schon gemerkt habe, dass wenn ich da zu viel Input leiste, leidet meine Hockeykarriere auf jeden Fall oder meine Hockeyleistung. Und solange ich den Sport, den ich so liebe, noch so ausführen kann, wie ich das jetzt gerade tue, auf dem Niveau, auf dem ich das jetzt gerade tue, würde ich das auch gerne noch machen. Dementsprechend sind bei mir die Prioritäten schon klar: Hockey an 1, Studium an 2. alles natürlich untergeordnet unter Familie, Freundin. Aber genau, das, da gibt es Leute, die können das besser und sind da disziplinierter und ziehen das wirklich eiskalt durch. Das wünschte ich auch, aber so ist die Realität nicht immer. Ja, aber jetzt im Sommer konnte ich zumindest einen großen Teil des Physikums ja abschließen. Den Rest werde ich dann nach den Olympischen Spielen hoffentlich schnell hinter mich bringen und dann hoffentlich schnell das Medizinstudium abschließen und als Arzt arbeiten. Aber der Weg ist noch relativ lang.
Naja, du hast ja noch etwas Zeit. Herzlichen Glückwunsch erstmal wenigstens, dass sich das im Sommer gelohnt hat. Macht es das für dich leichter, dass du mit einer Hockeyspielerin zusammen bist, die auch auf Top-Niveau spielt? An der Stelle erstmal liebe Grüße an Nike Lorenz. Oder ist es eher schwierig für euch beide, dann auch genug Zeit für euch als Familie zu bekommen oder auch mal den Kopf auszuschalten und einfach mal nicht über Hockey zu quatschen?
Also ich sehe es durchweg positiv und ich glaube, Nike würde mir dabei pflichten. Man versteht einfach die Probleme, die der andere hat, viel besser als jemand, der diese Probleme nicht hat. Da gibt es einfach in der Sportlerkarriere so viele Sachen, die auch Challenges sind und die man überkommen muss. Und da ist es einfach super, jemanden zu haben, der genau weiß, wovon ich spreche und ich weiß genau, wovon sie spricht. Genau dementsprechend würde ich das durchweg positiv beurteilen. Jetzt war es zumindest auch schön, dass die Danas den Lehrgang gleichzeitig mit uns ausnahmsweise mal im gleichen Hotel hatten. So kann man sich dann auch zwischendurch mal sehen. Und es ist nicht so, sie ist 2 Wochen weg, ich bin 2 Wochen weg, sie ist 2 Wochen weg, ich bin 2 Wochen weg, sondern das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Dementsprechend würde ich das eigentlich positiv sehen. Bin ja sehr zufrieden damit, wie wir uns auch gegenseitig da unterstützen und Verständnis zeigen und hier und da auch mal ein paar Tipps geben. Ich meine, Nika hat ja den Weg aus der Innenverteidigung jetzt auch in den Mittelsturm geschafft und da gibt es dann natürlich schon auch mal 1-2 Sachen, über die man sich austauschen kann.
Sprechen wir noch mal ganz kurz über das Karrierethema, denn dein ja mittlerweile Ex-Mannschaftskamerad und auch Weltmeister Moritz Trompertz hat in diesem Jahr ja recht früh seine Karriere beendet und ist jetzt mit 28 aus beruflichen Gründen kein Leistungssportler mehr. Jetzt frage ich mal so ganz direkt, sehen wir Chrissy Rühr auch nach Olympia noch auf dem Platz oder ist das was, womit du dich gezwungenermaßen auch beschäftigen musst?
Also zuallererst muss ich sagen, dass ich das vor allem aus menschlicher Sicht, da Moritz auch einer meiner engsten Freunde ist, natürlich sehr, sehr schade finde, dass er nicht mehr Teil der Nationalmannschaft und von Rot-Weiß Köln ist. Dazu muss man sagen, dass das natürlich auch ein großer Fehler im System liegt, wenn jemand mit 28 seine Hockeykarriere beenden muss. Aber das sind natürlich Themen, die sehr, sehr weit reichen würden. Ich werde ziemlich sicher nach Olympia weiterhin den Hockeyschläger schwingen. In welchem Rahmen, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Aber meine Hockeykarriere ist jetzt noch nicht am 11. August 2024 vorbei. Nee.
Ich glaube, das ist das, was alle Viertelpause-Hörer da draußen auch hören wollten. Und für die Rot-Weiß-Fans ja geht es wahrscheinlich auch weiter in Rot und Weiß, schätze ich mal, richtig?
Würde ich Stand heute von ausgehen, ja.
Sehr gut, alles klar. Ein Thema, was wir natürlich auch gerne noch besprechen wollen, gerade für unsere jüngeren Zuhörer interessant. Für dich und Nike gab es im Oktober eine Premiere zu feiern, euer erstes eigenes Hockeycamp. Das habt ihr im August diesen Jahres an den Start gebracht und dann im Oktober das erste Camp ausgerichtet. Nimm uns doch gerne mal mit, wie ist das Ganze entstanden?
Prinzipiell ist es so, dass als Nationalspieler oder Nationalspielerin ist man ein gern gesehener Gast bei Hockeycamps, weil es auch einfach für die Kids natürlich cool ist, ihre Idole zu sehen und mit denen Zeit zu verbringen. Wir haben gesagt, wir wollen das aber ausweiten und wir wollen nicht nur für einen Tag oder für einen halben Tag zu einem Hockeycamp dazustoßen, ein paar Autogramme geben und wieder nach Hause fahren, sondern wir wollen das wirklich greifbar machen. Wir wollen wirklich, dass die Kids Zeit mit uns verbringen können, mit Nike Lorenz und Christopher Rühr. Dabei noch ein bisschen was im Hockey lernen, ein bisschen was über Hockeykarrieren lernen, über Sachen, die auch über den Sport hinausgehen, wie zum Beispiel die Themen, die wir vorhin besprochen haben, den Hockeywald, Sachen, die uns neben dem Hockeyplatz noch beschäftigen. Das war die Idee und dann haben wir durch große Unterstützung unserer Sponsoren haben wir da einen sehr, sehr, sehr schönen Tag auf die Beine gestellt. Das ja erste Nicer Camp in Köln bei unserem Heimatverein hier im Rot-Weiß. Genau, und es werden auf jeden Fall weitere Camps kommen. Unser Ziel ist es, mit dem Camp durch Deutschland zu touren, viele Standorte abzudecken und immer mal wieder, wenn es der Hockeykalender zulässt, Tagescamps hier und da in Deutschland stattfinden zu lassen und ja unseren Fans und den Kids einfach einen sehr, sehr schönen Tag mit uns zu bereiten.
Wer von euch beiden ist auf die Idee mit dem Namen gekommen, du oder Nike?
Oh, das war ein relativ langer Brainstorming-Prozess mit dem Namen. Kann ich dir gerade gar nicht mehr so genau sagen. Im Endeffekt war es irgendwie ein Geistesblitz, dass die Buchstaben unserer Namen plus den Sound, dass es ja als nicer gelesen werden kann und nicere Camps sind, hat dann so den Ausschlag gegeben, dass wir uns dafür entschieden haben.
Also Nicer Hockey dürft ihr gerne natürlich mal auf Instagram abchecken und für alle die, ja, die einen Einblick aus dem Alltag der Honamas, aber natürlich auch der Danas auf dem Weg zu Olympia sehen wollen, folgt gerne mal Honamas Hockey auf Instagram. Gerne natürlich auch dir, JC Rühr 17 ist in der Folgenbeschreibung Beschreibung natürlich auch verlinkt. Und ja, eins, das solltet ihr auf jeden Fall jetzt langsam mal tun. Abonniert Viertelpause-Podcast auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, um keine Folge mehr zu verpassen. Und Chrissy, mir bleibt jetzt erstmal nichts mehr, als mich bei dir zu bedanken, ja, für deine Zeit, das sehr nette Gespräch. Und dann wünsche ich dir noch schöne 2 Restwochen, bis es für euch weitergeht beim 5-Nationen-Turnier in Valencia.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer hatten schöne 25 Minuten mit uns beiden und bleiben weiter tuned im Viertelpause-Podcast.
Das hoffe ich auch und damit verabschiede ich mich aus Berlin und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Viertelpause. Und euch allen da draußen wünsche ich natürlich auch ein schönes und hoffentlich erfolgreiches Hockeywochenende.